Ja, das Thema, worüber ich jetzt sprechen möchte, ist die Linux-Distribution 7OS. Und ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme. Ich bin jemand Neues bei Radio Tux. Ich bin der Leszek vom TechView Podcast auch bekannt. Und ich mache neben dem Podcasten auch noch eine kleine Linux-Distribution, die sich eben 7OS nennt, und wollte die so ein bisschen was vorstellen und euch mal so ja die drei großen W-Fragen zu 7OS vorstellen. Zunächst einmal müssen wir natürlich, wenn wir uns über eine Linux-Distribution unterhalten, über die Besonderheiten so einer Linux-Distribution unterhalten. Und der Leitspruch von 7OS, die Besonderheit von 7OS ist natürlich, dass es eine Linux-Distro mit einem Hauch von BOS ist. Und da steigen wir schon direkt ein in die Historie. Einige von euch werden sich vielleicht noch daran erinnern. BOS, das war so ein Betriebssystem von einer Firma, von einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter, erstellte Firma Incorporated. Und die haben eben ein BOS-System auf den Markt gebracht, das ja dann auch kurzweilen ja von Apple begutachtet wurde als nächstes Mac-Betriebssystem, dann aber doch wieder fallen gelassen wurde zugunsten von Next. Und auf jeden Fall, dieses BOS-System hat bis 2001 existiert. Danach ging die Firma pleite im Grunde genommen und das System wurde dann auch quasi eingestellt. Es wurde zwar von Palm aufgekauft, aber Palm hat damit nichts mehr gemacht mit dem Code. Und es gab dann aber auch bereits schon 2001 einige findige Entwickler, die zum einen ein Open-Source-Projekt gestartet haben, OpenBOS. Zum anderen gab es auch einige kommerzielle Firmen, auch gerade hier in Deutschland, die sich dafür interessiert haben. Und die hatten dann irgendwann mal die Idee gehabt, okay, gründen wir eine Firma. Die Firma nannte sich YellowTab und dessen Produkt dann später Zeta. Und vielleicht haben einige davon schon in Negativschlagzeilen von gehört. Aber ganz zu Anfang war das Produkt oder das Projekt sehr jung und doch viele Leute waren daran interessiert und haben das unterstützt. Und irgendwann war es halt so weit, dass das halt auch kommerziell einfach gegen die Wand gefahren wurde, beziehungsweise es halt keinen kommerziellen Erfolg hatte, so dass das Ganze dann auch wieder eingestellt werden musste. Und dann gab es ein paar andere Querelen. Das ist aber jetzt wieder auch so ein Thema für eine ganze Stunde oder sowas, für eine ganz andere Sendung. Auf jeden Fall war das System dann 2007, glaube ich, war es am Ende quasi. Man hat also schon festgestellt, dass es am Ende war und es war eigentlich relativ schade, weil es gab zwar nicht genug User, sage ich mal, um kommerziell erfolgreich zu sein, aber für so eine Open-Source-Lösung war die Anzahl der User doch schon ordentlich, habe ich mir gedacht und einige andere haben sich das auch gedacht. Und ich selber habe mir dann, weil ich eben das Design so mochte und relativ viel dann auch, gerade in der auch zur Endzeit von dem System, dann, weil ich dann auch Beta-Tester war, ein bisschen da mit dem System gearbeitet habe, auch Vollzeit gearbeitet habe, habe ich natürlich dieses Design so ein bisschen verinnerlicht und auch das Arbeiten hat Spaß gemacht und dachte ich mir, ja, schade, das ist jetzt am Ende. WLAN kommt jetzt langsam auf, also zumindest bei mir war es halt 2007 so, dass ich dann doch verstärkt auf WLAN eingesetzt habe und mit meinem Notebook rumgewandert bin. Das war, mag vielleicht bei einigen anderen schon was vorher eingetreten sein, bei mir war es halt doch was Neues und da Zeta selber schlechten WLAN-Support hatte, musste ich einfach auf Linux setzen. Und mit Linux kannte ich mich ja auch aus, war ja auch lange unter Linux unterwegs und habe mir dann einfach mal aus Spaßeshalber den Desktop so zusammengebastelt und versucht mal mit dem XFCE, was es dann zu dem Zeitpunkt gab, weil bereits auch schon ein BOS-Theme mit integriert hatte, dachte ich mir, okay, da könnte ich noch was basteln, das dann so ähnlich aussieht wie halt das Zeta-System. Und ich hatte das quasi dann gerade mal so zu Ende gebastelt, an einem Wochenende oder sowas. Und am nächsten Wochenende hatte ich, weil ich auch Beta-Tester war, auch Kontakt mit einigen ehemaligen Zeta-Mitarbeitern und auch ein paar Community-Mitgliedern. Und ja, dann kam irgendwie das Gespräch auf, ja, wollen wir nicht versuchen, das Projekt irgendwie weiterzuentwickeln? Einige der interessanten Ideen, wo wir das Copyright drauf noch haben oder wo wir halt den Code zur Verfügung haben, die zu übernehmen und auf eine neue Basis zu setzen, auf eine Linux-Basis. Und da kam es natürlich recht gelegen, dass ich dann sagte, ah, ich habe auch schon hier sowas Ähnliches gebastelt bei mir mit einem Xubuntu-System war es dann damals, also XFCE und Ubuntu quasi, kombiniert Xubuntu-System. Und ja, das führte dann dazu, dass wir uns einfach mal so draufgestürzt haben auf die Arbeit und ein paar Beta-Versionen released haben. Das Ganze lief damals noch unter dem Namen Cbuntu, also Zeta und Ubuntu kombiniert quasi. Und damals war die Rechtslage, glaube ich, noch unklar, was Canonical mit dem Ubuntu oder Buntu, was sie sich rechtlich gesichert haben, wie das dann abläuft oder wie das abzulaufen hat. Auf jeden Fall haben wir da eine E-Mail geschickt mit einer Anfrage, ob wir den Namen benutzen dürfen. Da wir, ich glaube, 3, 4 Monate hat es gedauert, bis wir eine Antwort bekommen haben, haben wir einfach den Namen weiter benutzt, weil ja, solange es nicht verboten ist, kann man den ja nutzen. Und den mussten wir dann später irgendwann mal ändern. Und ja, es gab zwischendurch auch noch ein paar andere Sachen. Im Team hat sich auch was verändert. Also die ehemaligen CETA-Mitarbeiter teilweise und auch die Leute, die da mitgewirkt hatten. Da gab es ein paar Meinungsverschiedenheiten und wir sind dann getrennte Wege gegangen letzten Endes. Wir hatten da unterschiedliche Ideen. Ist natürlich klar, die einen kommen vom kommerziellen Markt, wir kommen so eher mehr vom Hobbybereich, vom Open Source Gedanken her und dann treffen halt zwei Welten aufeinander und das funktioniert halt nicht immer. Aber wir hatten zumindest die Grundidee und die Grundidee war ja nicht schlecht und wir haben uns dann dieser Grundidee weiter angenommen. Zumindest ich habe mich dann der Grundidee weiter angenommen. Einige sind dann auch übrig geblieben. Und vor allen Dingen, was interessant war, war halt, dass auch ganz viele Community-Mitglieder, die dann davon Wind bekommen haben, beziehungsweise davon gehört haben, tatkräftig uns unterstützt haben und auch die Beta-Version getestet haben, wie Verrückte, und dann natürlich das System somit auch verbessert haben. Und wir haben dann ja, vor allen Dingen ich habe sehr viel gelernt, weil ich war dann im Grunde genommen dafür zuständig, das ISO zu erstellen und ein paar Konfigurationsdateien hier und da zu ändern und eben das Xubuntu, worauf wir aufgesetzt haben, so anzupassen, damit man da eine CETA oder BOS-ähnliche Oberfläche bekommen kann. Unser Ziel war damals nicht nur eben die Oberfläche zu machen, sondern auch die API, teilweise die BI-API rüberzunehmen, damit wir auch einige die unter CETA oder im Betrieb von CETA entwickelten Programme mit zu übernehmen. Daraus wurde leider nichts, weil halt eben die Trennung dann stattfand und dann halt die Programme mit wegwanderten im Grunde genommen und auch das Know-how für das Portieren der BI-API. Aber wir haben uns dann im Grunde genommen doch aufgerafft und haben gedacht, okay, machen wir einfach mal weiter, schauen wir mal, was es da so weiter, was so weitergeht, was machbar ist. Und wir haben uns dann dran gesetzt, ein paar Programme geschrieben, ein paar experimentelle Sachen gemacht und sind dann doch relativ schnell ja, dazu gekommen, dass wir halt ein System hatten, was relativ nützlich war auf Basis von Xubuntu. Wir haben zwischenzeitlich auch nochmal die Basis gewechselt und auch mal mit leichteren Dateimanagern gearbeitet und leichteren Fenstermanagern gearbeitet. So hatten wir kurzzeitig, ich glaube Beta 5 war es, hatten wir auch eine SVM-basierende Distribution, weil wir wollten natürlich auch einen sehr starken Fokus, den 7OS immer noch hat, nämlich dass auch ältere Computer damit laufen, also Computer mit zum Beispiel 600 MHz und 192 Megabyte RAM. Damals hatten wir noch geringere Anforderungen, wollten so ein bisschen da natürlich in die Lücke reinspringen, die halt aufgerissen wurde, indem CETA halt weggefallen ist und die Leute halt irgendwie auf dem Trockenen saßen und das Open-Source-Projekt, was sich zwischenzeitlich dann Haiku nannte, um halt BOS nachzuprogrammieren. Das war halt noch in keinem Status, wo man es hätte vernünftig benutzen können. Und da waren die no Leute natürlich auch irgendwie, haben sich nach Alternativen umgesehen und da war natürlich die Idee, dann 7OS auch auf solchen älteren Rechnern lauffähig zu machen, gegeben. Leider haben wir das nicht ganz geschafft, weil halt sehr viele Sachen dann doch den Komfort doch so ein bisschen gestört haben und wir sind dann doch mit den Anforderungen dann aktuell bei 600 Megahertz und 192 Megabyte RAM, wobei die 192 Megabyte RAM wirklich ganz tatsächlich auf den einzig und allein auf den Installer, den Ubiquiti-Installer von Ubuntu getrimmt sind, weil alles darunter, da läuft es gar nicht mehr mit. Und trotzdem setzen wir immer noch halt auf ein schlankes System im Grunde genommen, das halt eben auch auf langsameren Rechnern läuft. Wir müssen uns ja natürlich überlegen, ich glaube hier 600 Megahertz und 192 Megabyte RAM, das sind schon Rechner, die vor 15 Jahren gekauft worden sind. Die haben also diese Ausstattung oder meist sogar noch eine bessere Ausstattung. Und aus dem Grund, denke ich mir, sind wir mit den Systemanforderungen doch noch sehr, sehr gering. Für alles Geringere gibt es natürlich andere Linux-Distributionen, die da sehr gut mitarbeiten, die da jetzt sehr gut sagen wir mal, die ICE-VM-Idee übernommen haben, einer kleinen, schlanken, Windows-ähnlichen Oberfläche mit allen nützlichen Programmen, wie zum Beispiel halt LXDE als Projekt oder auch Lubuntu als Projekt innerhalb von der Ubuntu-Familie. Und ja, was haben wir getan, um halt 7S so ein bisschen einzigartig zu machen? Wir haben natürlich die Oberfläche angepasst, damit sie sehr, sehr stark an BOS erinnert. Und wir haben eine Sache zurückgeholt, nämlich den Programmlauncher unter BOS, der so seine Eigenheiten hatte und der eben immer oben rechts saß, standardmäßig. Und dieser nennt sich Deskbar und wir haben das Programm quasi nicht portiert, aber wir haben einen Nachbau gemacht. Zunächst mal einen sehr, sehr simplen Nachbau. Mittlerweile ist er relativ ausgereift. Wir haben ein eigenes Menüsystem, was eben auf den Standard Free Desktop Org Standards setzt, also normales Menüsystem, wie man es kennt, Quick Launch Items. Wir haben eine Uhr, wir haben die Möglichkeit, das Datum anzuzeigen. Wir haben nützliche Effekte. Das Programm erfüllt seinen Zweck und ist vor allen Dingen sehr, sehr schlank und sorgt halt für sehr, sehr viel Platz auf dem Desktop. Der Desktop ist ein ganz normaler XFCE-Desktop, also XF-Desktop und läuft, der für die Icon-Darstellung zuständig ist, für das Hintergrundbild und eben auch für den Dateimanager, der verbunden ist. Und im Dateimanager Thuna haben wir natürlich auch einige Veränderungen durchgeführt, kontextsensitive Menüeinträge. Es gibt ja dort benutzerdefinierte Aktionen, die man hinzufügen kann für bestimmte Dateitypen. Und das haben wir auch gemacht und haben so dann zum Beispiel nützliche Sachen integriert, wie wenn man auf eine Audiodatei rechtsklickt, kann man die dann automatisch mit einem Konvertierungsprogramm öffnen, Audiokonvertierungsprogramm öffnen und können diese Audiodatei dann direkt konvertieren. Das Gleiche gilt auch für Bilddateien, die lassen sich dann auch ganz einfach vergrößern, verkleinern und natürlich auch in verschiedenen Spiegeleffekten direkt anordnen, wie man will, oder auch natürlich in verschiedenen Formaten umwandeln. Und da kommen wir zu einem weiteren Aspekt, der in BOS sehr hoch gehalten worden ist und den wir dann auch rausgepickt haben und für 7S als sehr, sehr wichtig erachten, nämlich die Multimedia-Zufriedenheit der Benutzer. Also den Multimedia-Support im Grunde genommen von 7S, den haben wir richtig aufgebohrt. Wir haben da eine ganze Menge an Programmen auch geschrieben extra, die das ein bisschen vereinfachen sollen. Ein Programm ist zum Beispiel Encode, ein sehr komfortabler Multimedia-Konverter, der auch gleich mit Batch-Jobs ein Video zum Beispiel in verschiedene Formate konvertieren kann. Sehr, sehr nützlich für Leute, die Podcasts machen, die dann ein Video in mehreren Formaten anbieten wollen. Und natürlich kann das Ganze auch für die Audiokonvertierung genutzt werden. Wir unterstützen da eine ganze Menge an Codecs. Da wird auch hier H264 direkt unterstützt. Selbst das neuere WebM-Format, also VP8, der VP8-Codec in Video wird unterstützt. Theora, Video, Vorbis, alles wird unterstützt, was eben auf einem Rechner irgendwie lauffähig ist, im Grunde genommen. Auch Flash-Video, falls die Leute, dass der Video dann natürlich auch im Flashplayer abspielen wollen, das geht natürlich dann auch. Das ist also auch ein Fokus, worauf wir gesetzt haben. Andere Sachen, wie zum Beispiel Videoportalseiten, da haben wir ja natürlich auch erlebt, gerade bei älteren Rechnern, dass es so ist, dass der Flashplayer doch dann ein bisschen rumzickt und langsam, zu langsam läuft, gerade bei älteren Rechnern, wo auch die Grafikkarte nicht so richtig mitspielt. Zumindest für den Flashplayer nicht richtig mitspielt. Da haben wir ein Programm geschrieben, was einem erlaubt, von den meisten Videoportalseiten eben Videos herunterzuladen und die dann direkt abzuspielen zum Beispiel. Oder auch eine nützliche Funktion, Musikvideos runterladen und dann direkt das MP3 daraus extrahieren. Also man sieht schon doch stark, dass wir einen großen Fokus gesetzt haben auf Multimedia-Support. Neben diesem ganzen Multimedia-Support haben wir natürlich auch etwas geschrieben, was auch so ein bisschen Computereinsteiger so ein bisschen unterstützen soll. Ein Programm, das sich Magi 2 nennt. Und das ist im Grunde genommen eine Oberfläche für eben Computereinsteiger. Aber sicherlich mittlerweile auch interessant für Touchscreen-Nutzer mit halt großen Symbolen, wo Programme geöffnet werden, mit einer Kategorieansicht, wo man verschiedene Programme eben aus den verschiedenen Kategorien her starten kann. Es startete damals als, muss man vielleicht auch historisch dazu sagen, als die erste Netbook-Serie von Asus gestartet worden ist und war so ein bisschen ein Versuch, auch so einen Netbook-Launcher zu machen. Und das wurde natürlich dann ein bisschen weiter immer ausgebaut und auch getestet. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, das Usability Design so gut hinbekommen, dass das Programm wirklich von jedem genutzt werden kann. Und die meisten, die Standardprogramme, die man so starten möchte, wenn man Musik hören möchte, wenn man Filme sich anschauen möchte, wenn man Bilder angucken möchte, wenn man Texte bearbeiten möchte, E-Mails schreiben möchte oder ins Web gehen möchte, das kann man mit dem Programm machen. Und das Interessante, wir haben auch sehr viel Arbeit darin investiert, auch die Suche so zu optimieren, dass man einfach hineinschreiben kann, was man machen möchte. Zum Beispiel möchte ich Musik hören oder sowas, klicke auf Suche und dann öffnet sich das Fenster, beziehungsweise geht dann direkt zu dem ausgewählten, zu dem richtigen ausgewählten Eintrag, also den Eintrag, um Musik zu hören, also unserem Music Player im Grunde genommen. Und da haben wir auch relativ viel Zeit drin investiert und das Programm funktioniert relativ gut und kann von jedem Computereinsteiger auch genutzt werden. Magi 2 verfügt auch über einen Vollbildmodus, den haben wir in der letzten Version hinzugefügt, der wiederum auch für Touchscreens geeignet ist. Gerade jetzt bei den Tablet-PCs, bei dem Tablet-Boom, war ich dann doch erstaunt, als ich dann von jemandem eine E-Mail bekommen habe, der meinte, ja, das läuft auch wunderbar auf dem Touch arbeiten und man braucht nicht unbedingt Multitouch oder sowas, sondern es läuft auch so einem handelsüblichen älteren, vielleicht für 100 oder 170 Euro gekauften Tablet relativ flüssig. Und das ist auch wieder so eine Sache, dass wir natürlich nicht sehr, sehr viel Blink-Blink mit in das System einbauen, 3D-Effekte oder sowas, das gibt es vermehrt nicht, aber dafür natürlich doch zumindest so viel Komfort bieten wollen, dass das Ganze vernünftig aussieht. Und ja, die Oberfläche ist doch relativ einfach gehalten. Man hat oben eine Büro-Kategorieansicht eingeklappt zunächst mal, unten eine Multimedia-Kategorieansicht auch eingeklappt. Und in der Mitte hat man die drei häufigst genutzten Programme. Das sind aus unserer Erfahrung her der Dateimanager, die Einstellungen, Systemeinstellungen und der Webbrowser. Das sind so die meisten Programme, die man auf einem Netbook braucht und die natürlich auch für den, fürs Tablet sehr, sehr interessant sind. Gerade der Webbrowser fürs Tablet hochinteressant. Und ansonsten gibt es natürlich die üblichen Elemente wie eine Uhr, wie eine Möglichkeit, um Soundeinstellungen zu tätigen, Netzwerkeinstellungen zu tätigen und so weiter und so fort. Das geht also auch alles ohne Probleme in dieser vereinheitlichten Oberfläche alleine komplett arbeiten, ohne dass man halt eben auf die herkömmliche Oberfläche umschalten muss. Das ist halt auch so ein Feature, woran wir gearbeitet haben in Magi 2. Neben Magi 2 gibt es auch noch ein Programm, was sich so ähnlich anhört, nämlich Magi 1 im Grunde genommen. Vielleicht haben sich viele gefragt, warum es Magi 2 heißt. Magi 1 ist ein Programm, was wir im Grunde genommen zunächst einmal geschrieben haben für Bugfixes und für Einstellungen, für spezielle Einstellungen in den Beta-Versionen. Es wurde allerdings dann doch so häufig genutzt und viele Leute waren doch relativ begeistert von dem Programm, dass wir das jetzt in ein komplettes Einstellungs- und Konfigurationsfensterchen ausgeweitet haben. Und das auch noch eine Infrastruktur bereitstellen soll, um zum Beispiel Standardprogramme zu setzen, um Programme installieren zu können und so weiter und so fort. Standardprogramme setzen ist auch ein sehr, sehr guter Aspekt. Also wir haben da so eine kleine Infrastruktur geschaffen, weil bisweilen war es nur möglich, zum Beispiel mit dem von Debian oder Ubuntu her bekannten etc Alternative System globale Standards zu setzen für Programme. Für Webbrowser zum Beispiel oder E-Mail-Programm. Das sind so die meisten häufigsten Programme, die man so einstellen kann. Wir haben uns ein bisschen gewundert, warum geht das denn nicht auch für einen Musikplayer? Warum geht das nicht für einen Videoplayer oder für ein Textverarbeitungsprogramm und so weiter und so fort? Für alle Programme, die wir im Grunde genommen in Magi 2 ausliefern als Programme, kann man die nicht irgendwie standardmäßig festsetzen. Und vor allen Dingen per User festsetzen, dass man also sagen kann, ja, User-Account John 1 oder sowas oder Joe hat jetzt den Webbrowser Opera als Standard und Frank oder sowas hat jetzt den Webbrowser Iceweasel oder Chromium als Standard. Und das bietet das ETC Alternative System leider nicht. Also eine Konfigurationsmöglichkeit, die lokal den Standardbrowser, den Standard E-Mail-Client, den Standard-Videoplayer und so weiter alles festlegt. Und das haben wir auch mit integriert als Framework, als Teil von Magi im Grunde genommen. Und das ermöglicht dann halt eben auf lokaler Basis eben die Standardprogramme festzusetzen. Und das ist halt eine Sache, die ja doch sich sehr stark an ETC Alternatives ja, orientiert im Grunde genommen, aber doch so ein bisschen eigen ist und die wir in 7OS mit integriert haben. Dann gibt es natürlich noch eine Reihe von weiteren Programmen, die wir in der Entwicklung vor allen Dingen auch mit gelernt haben, dann zu entwickeln, wie zum Beispiel ein Programm zum automatischen Remastern oder zum automatischen Erstellen der ISOs, weil da habe ich mich häufig doch erwischt dabei, wenn ich dieses ISO erstellt habe, dass halt Befehle immer wiederkehrend sind, die ich eingebe und so weiter. Da machen wir ein einfaches Bash-Skript draus und irgendwann ist das Bash-Skript so weit ausgereift gewesen, dass man sagen kann, okay, das ist ein eigenes Programm, das können wir mitliefern. Damit können auch andere Leute, andere Benutzer, die so ein bisschen sich einlesen, ihre eigene Version basteln. Und daran haben wir sehr, sehr stark gearbeitet, dass das auch funktioniert, nicht nur mit allen möglichen Ubuntu-Derivaten, sondern auch mit Debian Live-CDs mittlerweile funktioniert. Und das setzen wir dort auch ein. Dann gibt es noch weitere Programme. Ein Programm, was wir geschrieben haben, eine Kontaktverwaltung, eine einfache Kontaktverwaltung, weil das ist auch so eine Sache, die uns ein bisschen gefehlt hat. Eine einfache Kontaktverwaltung, wo man einfach Leuten zum Beispiel eine Datei zuschicken kann. Ah, hier hast du meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse, meine Homepage und alles andere. Dass man das nicht aufschreiben muss jedes Mal, sondern eine Datei klatscht. Und dann haben wir uns angeschaut, ja, was gibt's denn da? Und da gibt's halt ein Dateiformat, das sich VCards nennt, das auch relativ häufig verwendet wird, zum Beispiel für Jabber, also XMPP. Im Protokoll und für viele andere Clients wird das verwendet. Und da haben wir uns gedacht, okay, bauen wir ein Programm, was sehr, sehr einfach gehalten ist, was sich wieder an ein BOS-Programm orientiert. Das nannte sich auch People. Und wir haben das Programm dann eben auch People genannt und rübergebracht, im Grunde genommen mit vollem VCard-Support, wo wir dann halt eben ganz einfach Dateien einfach austauschen können. Und das Interessante, dieser VCard-Support ist auch sehr, sehr nützlich, weil wir auch ein Programm mitliefern, ein E-Mail-Programm, was eben diese VCards lesen kann direkt und daraus die E-Mail-Adresse extrahieren kann und man das halt auch direkt nutzen kann im E-Mail-Programm. Und als Standard-E-Mail-Programm benutzen wir nämlich Clause Mail, also ein sehr, sehr schlankes E-Mail-Programm, was sehr gut für IMAP, aber auch für POP3 gedacht ist und mit mehreren Konten vor allen Dingen benutzt werden kann, sehr, sehr viele Plugins mitliefert und da daher natürlich sehr, sehr gut geeignet ist. Es verwendet ein ganz normales Mail-Dir-Protokoll im Grunde genommen, um die Mails herunterzuladen und zu speichern und kann deshalb auch verwendet werden, um zum Beispiel auch mit anderen E-Mail-Clients darauf zuzugreifen. Also wenn man einmal zum Beispiel Thunderbird oder sowas benutzt hat, dann ist es halt meistens so, da muss man eben, wenn man in so einem anderen Mail-Client irgendwie umsteigen möchte, die ganzen E-Mails importieren und so weiter und so fort. Das ist bei den meisten E-Mail-Programmen, wenn sie halt, wenn man einmal Clause Mail benutzt hat, nicht nötig. Also auch hier so textbasierte MATT zum Beispiel oder Pine, die können direkt auf die E-Mails von Clause Mail zugreifen, ohne dass man dann eine Heidenarbeit an Importierarbeit irgendwie tätigen muss. Als Webbrowser verwenden wir standardmäßig den Firefox. Ich glaube, auch eine solide Entscheidung, die wir da getroffen haben. Und ja, um jetzt quasi nicht allzu viel zu labern, 7OS ist eben eine spezielle Linux-Distribution, wie ich bereits versucht habe, euch auch schon ein bisschen zu erklären, mit einem ganz speziellen Fokus für BOS und CETA-Nutzer. Ganz spezieller Fokus auf Multimedia. Und es war und ist auch nie dafür gedacht worden. Einige werden, wenn sie es vielleicht mal testen, sagen, die Oberfläche sieht aber seltsam aus. Es ist niemals gedacht worden, einfach so eine Mainstream-Distro zu werden, wie zum Beispiel Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu oder sowas, um halt irgendwie vielen Leuten eine Linux-Distribution zu bieten, sondern es war ja eigentlich gedacht, eher erstmal für mich persönlich, damit ich so eine eigene Oberfläche habe, die so ein bisschen so funktioniert, so wie ich es will. Und dann natürlich auch freigegeben für die Leute, die halt eben ähnliche Bedürfnisse haben und so eine ähnliche Oberfläche haben wollen, wie halt BOS sie liefert, um dann damit so arbeiten zu können, wie sie wollen. Und ich glaube, als Besonderheit von 7OS sind zu nennen die Programme, die wir mitliefern. Also eben diese Multimedia-Programme, worauf wir sehr, sehr starke ja, setzen. Eigene programmierte Konvertierungstools, aber auch hier Audiobearbeitungssoftware mit Audacity haben wir da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Programm. Videobearbeitung mit OpenShot haben wir, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Programm. Eines der besten Videoprogramme, glaube ich, auch für Einsteiger sehr gut geeignet. Wir haben natürlich auch mit Programmen wie zum Beispiel People, ein Kontaktverwaltungsprogramm, was sehr, sehr gut ist, was andere Distributionen so ein bisschen vermissen lassen. Wir haben natürlich mit der Oberfläche selber was Besonderes, der Deskbar als Programmlauncher, als wirklich minimaler Programmlauncher, mit dem Fenstermanager Sawfish, den wir einsetzen, der auch für ja, die Darstellung der Fenster zuständig ist und natürlich sehr, sehr viele Funktionen mit sich bringt, weil das Ganze skriptbar ist, mit ja, mit einer Scheme-ähnlichen, Lisp-ähnlichen Sprache lässt sich der Fenstermanager quasi auch programmieren und alle möglichen Sachen dort einstellen. Und ich glaube, so einen Komfort in Sachen Einstellungen und in Sachen Fenstermanager gibt es selten auf einem System. Und ich glaube insgesamt, dass das 7OS-System sicherlich für einige interessant sind. Zumindest solltet ihr das mal antesten, um mal zu sehen, was so andere Linux-Distributionen machen, so Nischen-Linux-Distributionen, die mal versuchen, ein ganz anderes Konzept auf dem Desktop zu zaubern. Gerade jetzt, wenn man sich den Umbruch sieht in GNOME, von GNOME 2 im Grunde genommen auf GNOME 3 und der GNOME Shell und bei Ubuntu mit Unity. Aber auch bei KDE natürlich der Umstieg von KDE 3 auf 4 und jetzt das ganze neuartige Touch-Gedöns, was da mit reinkommt. Da ist es vielleicht manchmal nützlich, einfach nur ein System zu haben, was einfach nach dem KISS-Prinzip aufgebaut ist und versucht eben ganz einfach Dinge darzustellen und euch in der Arbeit nicht zu stören und möglichst wenig im Vordergrund zu agieren. Wer das System also mal ausprobieren möchte, die Linux-Distribution 7OS, der kann natürlich dann auf die Webseite gehen, 7os.com. Dort gibt es neben dem 7OS-System, dem eigentlichen 7OS-System, auch eine ja weitere Entwicklung, eine aus 7OS quasi herausgeborene andere Linux-Distribution, die sich 7OS Neptune nennt. Ich möchte sie nur ganz kurz erwähnen, weil das wäre auch wieder so ein Lückenfüller für eine neue Sendung vielleicht. Das System ist im Grunde genommen ein bisschen moderner aufgebaut und ist doch dann eher für den Mainstream gedacht, kommt mit einem modernen KDE 4-System daher, ist auch größer, was jetzt die Dateigröße angeht und die Anzahl der Programme, die mitgeliefert wird. Und auch das Konzept ist ein wenig anders. Man setzt dort eben eher auf Live-USB-Systeme und will versuchen, so einen Gegentrend zur Cloud zu setzen. Also anstatt alles in der Cloud zu speichern, speichern wir alles auf unserem USB-Stick ab und können den USB-Stick überall mitnehmen, überall, wo ein PC ist, reinstecken, hochbooten und das System nutzen. Das Gleiche geht natürlich auch mit 7OS. Ihr könnt es auch auf dem USB-Stick einfach installieren, einfach mal hochbooten und das Ganze mal testen und schauen, ob euch das Ganze gefällt. Und ich würde mich da sehr freuen, wenn auch einige neue Nutzer dann das System benutzen und ihre Meinung dazu sagen im 7OS Forum. Das findet ihr auch auf der Webseite. Und ansonsten einfach mal ausprobieren und testen. Und ich freue mich schon auf euer Feedback.